Canceling, Bücherverbrennung, Gleichmarsch, alles da. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie viele Reserven wir haben, Rezession, mächtige Schulden, Inflation, marodes Militär, marode Politik, wo ich hinschaue, also wir haben nichts.
Wo ist denn unser Milei?
Es gibt jemanden, der ist sehr laut und sehr vernünftig, hat gerade auch ein neues Buch geschrieben, und zwar...
Also du sagst, wir brauchen einen schnellen Crash sozusagen.
Also ja.
Und du bist auch in einem Camp, Tesla und BYD werden eigentlich die zwei sein, die sich durchsetzen.
Ja, und zwar BYD stärker als Tesla.
In 5 Jahren ist Deutschland
nicht mehr in der EU.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit der Legende. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht mehr vorstellen. Er hat selber einen genialen YouTube-Kanal, ist Deutschlands bekanntester Whisky-Händler, erfolgreicher Unternehmer und heute ist er endlich zurück, Horst Lüning.
Ja, Servus, herzlichen Horst. Dank, dass ich wieder da sein darf. Freut mich jedes Mal.
Und ist jedes Mal ein Vergnügen und ein Wahnsinnserfolg. Unser letztes Video haben wir gemacht.
Vorletzte, glaube ich, war es.
Im Dezember war es, 2023.
War das letzte nicht? Hast du nicht da mein Depot geroastet?
Ach so, ja, das hatten wir, glaube ich, noch davor gebracht.
Okay.
Das war genau das Depot-Roast. Und dann haben wir das Interview. Das hat 990.000 Aufrufe. Also Leute, schaut da gerne mal rein.
Ja, wenn wir noch 10.000 schaffen.
Das, glaube ich, freut mich. Kriegen wir hin. Und Leute, wenn ihr das feiert, dass Horst wieder da ist, dann gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um solche Gäste nicht mehr zu verpassen, Horst. Denn heute freue ich mich auf...
Du machst mich schon verlegen.
Klartext. Ja, ich freue mich auf Klartext und das macht wirklich mal großen Spaß mit dir. Auch wenn du immer ein paar düstere Thesen dabei hast. Mal schauen, was du uns heute mitgebracht hast. Fahr mal düster an. Volker Helmer hat vor kurzem zu mir im Interview gesagt, noch 12 Morde Ampel hält dieses Land nicht aus.
Ich habe das Video auch gesehen.
Stimmst du ihm zu?
Ich schätze ihn mit seinen Aussagen, aber er ist immer ein bisschen sehr, sehr absolutistisch in seinen Gedanken. Und ich glaube schon, dass das Land es aushält. So einige Leute im Land werden es nicht mehr aushalten. Aber ich glaube schon, dass wir... Mittlerweile glaube ich, dass wir bis zum bitteren Ende im September, was haben wir da noch, 530 Tage oder so noch durchhalten müssen. Also ich glaube nicht, dass es, wir halten es nicht aus, sondern wir müssen es aushalten.
Wir müssen es aushalten. Ja. Ich habe mal 3 Sätze für dich vorbereitet, die du gerne vervollständigen kannst. In 2 Jahren sind wir alle...
Oh, um eine Menge Wissen reicher.
Ich habe schon gedacht, du sagst vielleicht pleite, aber so schlimm ist es noch nicht. In 5 Jahren ist Deutschland
nicht mehr in der EU.
Nicht mehr in der EU, okay, das ist spannend. Und in 10 Jahren ist Tesla
zusammen mit BYD Marktführer.
Da wollen wir heute natürlich auch drüber sprechen. Auch natürlich über dein Depot, über deine Aktien, denn ich glaube, das läuft nicht so schlecht. Also hatten wir auch im Dezember
drüber. Mein Krisendepot, wie du es gesagt hattest.
Ja, gut, das war ja ein Roasting, also das waren ja unangenehme Fragen und da werde ich auch gleich nochmal was dazu sagen. Denn das Depot ist ja, also ich finde das ja grundsätzlich gut, also wenn das der ein oder andere vielleicht falsch verstanden haben sollte. Horst, jetzt... muss ich was dir erzählen, was dir vielleicht gar nicht gefällt. Denn es gibt tatsächlich zuletzt gute Nachrichten von der deutschen Wirtschaft. Die deutsche Industrieproduktion stieg den 2. Monat in Folge. Man mag es kaum glauben. Der Indikator stieg im Februar um 2,1%, angeführt vom Bauwesen. Ist alles vielleicht gar nicht so schlimm? Sind wir vielleicht schon durchs Schlimmste durch? Und wir sind vielleicht schon auf dem Weg der Besserung und merken es gar nicht?
Ach, ich glaube, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Jetzt habe ich dich verunsichert.
Ja, genau.
Damit
ich habe diese Sache noch nicht gehört. Nein, habe ich noch nicht gehört. Und ich habe gerade Immobiliendinge gehört. Also Verkauf von Immobilien sehr schleppend. Und sicherlich hat die eine oder andere Pleite in den Innenstädten allein durch die Signa einen Haufen Miese in die Bauwirtschaft gebracht. Da bin ich nicht so ganz dabei, dass ich das glaube.
Also du glaubst noch nicht an den wirtschaftlichen Aufschwung oder an die Erholung. Wie sieht's bei dir gerade aus? Merkst du es als Unternehmer an den Umsätzen, dass die Leute weniger Geld haben, weniger ausgeben, oder lässt sich da noch nichts ausmachen?
Also, sagen wir es mal so, wir sind Versandhändler und hatten also einen extra Boom der politischen Lockdowns. Und da ging es also manchen Monat um 40% drauf. Das war natürlich genial, weil Versand funktionierte, das hat man nicht stillgelegt. Aber diese Sonderkonjunktur ist wieder zurück und wir sind auf den alten Wachstumspfad eingeschwenkt. Und da wir nicht aufgebaut haben, da wir nicht Kosten aufgebaut haben, sondern im normalen Leveraging drin geblieben sind, geht es jetzt weiter wie bisher.
Also wir müssen uns um dich keine Sorgen
machen. Nein, durchaus. Weiterhin positiv, weil einfach Versandhandel halt solche energetischen Vorteile hat. Und jetzt, wo Energie immer teurer wird, macht es relativ schwierig für die Leute, wenn sie jetzt beleuchtete, beheizte Geschäfte haben mit einer geringen Frequenz. Das schlägt kostenmäßig viel stärker zu, als wenn man auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Lager hat, in dem die Leute ja genau ihre Dinge abarbeiten von morgens bis abends und nicht zur Rush-Hour viel zu tun haben, in der Zwischenzeit nichts. Also Versandhandel ist ein hochenergetisch effizientes System und da mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht funktioniert.
Energiepreise hast du gerade schon angesprochen. Vor kurzem hat der ZEW-Präsident Achim Wambach gesagt, es wird in Deutschland keinen billigen Strom mehr geben. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also da sind dermaßen schwierige Dinge passiert, die unsere Preise niedrig gehalten haben. Denn wir haben ja das Merit-Order-System bei uns in Deutschland an den Energiebörsen. Und damit wird der Preis nicht mehr nach einem Markt abgeschlossen, sondern nach einem Abschluss, des höchsten Abschlusses im Markt. Jeder normale Mensch würde Energie und Verträge verhandeln und würde möglichst billig verhandeln. Aber das Merit-Order-System schließt für alle, die in dem Bieterverfahren mit drin waren, den teuersten Preis am Ende zu. Und jetzt, wo wir die billigen Systeme so langsam eins nach dem anderen abschaffen, bleiben nur die teuren über und der Merit-Order-Abschlag oder Zuschlag wandert immer zu viel, viel höheren Preisen und damit sehe ich keine geringeren Energiepreise auf uns zukommen.
Leute, ich habe jetzt einen Tipp für euch und zwar, wer beim Strompreis sparen will. Wir haben nämlich einen coolen neuen Partner seit einigen Wochen, RemindMe. Das ist schon mal wichtig, völlig kostenlos und da geht es darum, dass man sich in den besten Tarif bringen lassen kann. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wir haben es ja auch schon fürs Studio genutzt. Also da kann man im besten Fall bis zu 100 Euro pro Jahr sparen. Gilt für Privatpersonen, auch für Unternehmen. Natürlich bei Strom, Gas und Co. Also kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut es euch mal an. Da könnt ihr einfach euren alten Vertrag sozusagen euch checken lassen und dann wird euch ein besserer Tarif vorgeschlagen. Alles kann, nichts muss und es ist natürlich zu 100% kostenlos. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Denn Energiepreise, das ist ja für Privatpersonen Problem, für Unternehmen natürlich auch. Und da siehst du schwarz. Also Energiewende gescheitert, hast du da keine Hoffnung mehr? Wir hatten jetzt vor kurzem, da war schönes Wetter in Europa, da hatten wir dann sogar negative Strompreise mal übers Wochenende. Also gibt's da für dich nicht irgendwie einen Ausweg, dass du sagst, ja, das kann vielleicht doch noch zumindest sich mit viel Geduld positiv entwickeln?
Sagen wir mal so, letztlich wurde von der Politik gefeiert, dass sie es also jetzt geschafft hätten, ich weiß nicht, 50% oder sowas regenerativ zu machen. Und das haben sie nur geschafft, weil die energieintensive Industrie abgewandert ist, ne? Dass unser Energieverbrauch gesunken
ist. Das stimmt natürlich, ja.
Ich bin begeisterter Elektromobilitäts-Fan, fahren schon seit über 10 Jahren fahren wir E-Autos. Wir haben die Photovoltaik auf dem Dach, die Akkus im Haus drin, die Wärmepumpe privat. Und da kann man an dieser Stelle tatsächlich sich von diesen hohen Preisen lösen, kann also diese Dinge selber heben, aber wenn man nur investiert. Ne? Also, und da viele Leute diese Investitionsmöglichkeiten nicht haben, tut es einem den Leuten halt relativ schwer, hier diesen hohen Energiepreisen zu entgehen. Mhm. Aber ich sehe es einfach nicht. Wir haben früher ja billiges Gas gehabt für Gaskraftwerke, für Spitzenlastkraftwerke, die, wenn die Sonne vor den Photovoltaik vorbeizog oder die Flaute kam, konnten die billig Strom machen. Heute geht das nicht mehr. Heute wird teuer Strom gemacht in diesen Zeiten und deswegen sehe ich den Ausweg nicht. Ich sehe es aber, wenn wir den Markt arbeiten lassen, den wirklich freien Markt, so wie den Anbieter, ich kenne ihn nicht, den du da genannt hast, der kauft wahrscheinlich in richtigen Momenten die richtigen Dinge ein. Das heißt, hier arbeitet ein Markt. Und der Kunde hat jetzt auch die Möglichkeit, diesen Markt zu nutzen, sich dann von diesen Merit-Ordern zu lösen. Und damit könnte es funktionieren. Aber wenn der Staat etwas vorgibt und dann sagt, oh, jetzt ist der Strompreis zu teuer, jetzt machen wir einen Deckel da drauf und so. Ja, wer zahlt denn den Deckel? Den zahlst du und ich, ne? Den zahlen wir alle.
Weil also es ist kein Stromanbieter, es ist quasi nur ein Service, der dann den günstigsten raussucht.
Okay, genau. Ja. Aber das ist im Prinzip ein Makler im Markt, der halt mehr Überblick hat als der normale Mensch. Aber das sind ja die Dinge, wenn man den Markt machen lässt, schafft man das. Auch die Elektromobilität. Die ersten E-Autos haben sich für uns gerechnet, ohne dass wir eine Subvention bekommen haben. Also die Subvention zwischendrin war vollkommener Unsinn. Oder hinzugehen, jetzt, das war die GroKo, hinzugehen und zu sagen, ja, wenn wir mehr als 10 Kilowatt Peak auf dem Dach haben, dann musst du Steuern zahlen und sowas und jenes machen und so. Das war eine Bremse im Markt. Wenn jemand das gemacht hätte, hätte er mehr gemacht. Ne? So, und überall dort, wo diese Planwirtschaft herrscht, ganz besonders im Energiewesen, geht es daneben. Da wird es halt nur teuer.
Jetzt haben wir über das Energiewesen gesprochen. Vor kurzem war Gunter Schnabel bei mir zu Gast, auch renommierter Professor an der Uni Leipzig. Und der hat gesagt, dass Deutschland für ihn ja generell schon eine Planwirtschaft ist, planwirtschaftliche Strukturen hat. Siehst du das auch so? Also Energie ist jetzt nur ein Thema, es gibt ja noch viele andere Baustellen. Also ist das eine Planwirtschaft für dich und woran erkennst du das?
Es sieht an vielen Stellen nach Planwirtschaft aus, weil wir so viele Regeln haben, die wir einhalten müssen. Mhm. Ein freier Markt hat möglichst wenig Regeln. Und aus meiner Sicht muss jetzt ein freier Markt nicht irgendwie umweltverschmutzend oder menschenausbeutend oder so sein, sondern ein Markt muss ein festes Rahmenwerk haben, was möglichst einfach ist, aus wenigen Regeln besteht, die aber sinnvoll gesetzt sind. Mhm. Und damit funktioniert dann ein Markt. So wie früher im Mittelalter ein Markt, da standen die Wachen vorm Tor, dass kein Böser reinkam, der musste so und so viel Silberlinge abgeben für seine Standmiete und dann war Markt. Und da war nicht gesagt, du darfst nicht mehr Kartoffeln kaufen als die und die Kartoffeln darfst du nicht und all sowas, das gab es nicht. Sondern es gab klare Randbedingungen und dann funktioniert ein Markt. Ich bin nicht dieser Anarcho-Kapitalist, der sagt, überhaupt nicht, nur Privatrechtsgesellschaft, ich mache jeden Vertrag mit jedem Einzelnen. Und wenn ich dann keinen Anbieter für mein Abwasser finde, dann wird es halt schwierig, da trage ich Kübel. Nein, der bin ich nicht, aber ich bin für einen kleineren Staat, für einen Minimalstaat und nicht ein Problem. Zum Beispiel jetzt ein Bürokratieabbaugesetz. Was macht das? Das macht ein Gesetz mehr. Ne? Das ist kein Bürokratieabbau, ne? Also Käse.
Jetzt hat ja nochmal ganz kurz Energie. Vor kurzem gab es Schlagzeilen. Augsburg will das Gasnetz schrittweise stilllegen. Bereits in 10 Jahren sollen viele Haushalte kein Gas mehr erhalten.
Ja, also aus meiner Sicht gibt es bei uns einen Bestandsschutz. Ich darf heute mit einem Oldtimer hier mit dem H-Kennzeichen in die Innenstadt fahren, aber mit dem Diesel, mit dem Gelben nicht. Ne? Wenn ich mir so einen Oldtimer anschaue, was da hinten rauskommt, ne? Die genießen Bestandsschutz. Und jetzt will die EU alte Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen, ein Enteignen für diese alten Fahrzeuge. Und das ist genauso an dieser Stelle, wo man den Leuten im Prinzip Dinge wegnehmen will. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das ja mit unserem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Denn an der anderen Seite, wenn sie sie dort an dieser Stelle enteignen, müssen sie passend entschädigt werden. Das hieße Einbau einer anderen Geschichte. Mhm. Und zwar so, dass es nachher wieder läuft.
Das müssen wir dann wiederum zahlen.
Das müssen dann wir zahlen, aber ob dann bis dahin noch so viel Geld im Staatssäckel drin ist in 10 Jahren, ich wage es zu bezweifeln.
Du hast vorher gesagt, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, in 5 Jahren ist Deutschland nicht mehr in der EU. Das ist ja schon eine steile These.
Ich habe ein Weilchen nachgedacht, ich würde es jetzt eher auf die 10 Jahre setzen.
Aber mittelfristig.
Ja, wenn man jetzt sieht, jetzt wurde ganz offiziell vorgeschlagen, man sollte Ungarn und die Slowakei aus der EU ausschließen. Und wenn ich mir bei uns die Veränderung des Wahlverhaltens so anschaue, dann muss man uns auch bald ausschließen. Ne? Also wird schwierig. Ich sehe überhaupt die Akzeptanz der EU für sehr, sehr schwierig. Wir werden jetzt wann ist das? 9. Juni, ne? Wenn wir Europawahl haben.
Stimmt, das ist ja auch
und
bald.
Und an der Stelle, das wird für die EU, also jetzt nicht eine Schicksalswahl, aber das wird ihnen zeigen, was die Leute von ihr halten. Das wird also eine sehr interessante Wahl.
Sehen wir eigentlich an der EU sehr schön, wenn man zu viel will, zu viel Bürokratie, zu viel regulieren, dass man eigentlich eine geniale Idee, weil das ist ja die Europäische Union, man hat einen Binnenmarkt, man vereinfacht eigentlich Dinge, was ja erstmal toll ist. Gut, über die gemeinsame Währung, da ist auch die Idee sicherlich gut, hat natürlich auch einige Probleme mit sich gebracht, aber grundsätzlich ist ja diese Europäische Union-Einheit eigentlich was Tolles, Reisefreiheit und so weiter und so fort. Dann wurde aber ein Bürokratiemonster draus.
Also ja, nicht nur ein Bürokratiemonster, es wurde ein Machtmonster. Und zwar ist ja Sinn und Zweck von vielen Politikern aus der EU, ihre Gedanken auf alle Bürger in der EU durchzudrücken. Und zwar Leute, die nicht gewählt wurden. Mhm. Wir erinnern uns, ich habe hier jetzt in Bayern wieder das Plakat von dem Herrn, wie heißt er, Müller, glaube ich,
Weber,
meinst du?
Weber.
Manfred Weber, ja.
Manfred Weber habe ich jetzt wieder gesehen.
Er trägt jetzt Bart, also ich habe ihn erst gar nicht erkannt.
Der hat gewonnen gehabt, ne? Hohe Wählergunst und Parteikollegin Ursula von der Leyen ist es geworden. Also hier sieht man, dass, ja, sagen wir mal, das Basisdemokratische in der EU nun überhaupt nicht da ist, sondern die wollen das haben, was sie wollen und nicht das, was der Bürger will. Und deshalb sehe ich also diesen Machtwillen bei der EU und der lässt sich halt nur durchsetzen mit dem entsprechenden Rahmenwerk, mit den Gesetzen und Verordnungen, die die Leute dann untergejubelt bekommen.
Was ja wirklich besorgniserregend ist, man sieht das ja an allen Ecken und Enden. Es gibt sehr viele Beispiele, schönes Beispiel neulich habe ich in der Welt gelesen, Shein und Timo, das sind jetzt neue Online-Stores auch aus China, dass die Regierung da manipulatives Verhalten erkenne und man wolle da jetzt die Bürger schützen. Also man sieht an allen Ecken und Enden, der Bürger muss irgendwie geschützt werden. Influencer-Werbung wurde auch vor kurzem darüber gesprochen. Man spricht dann vom verletzlichen Verbraucher. Also ist das so ein Trend dahin, den Bürger wie eigentlich ein Kleinkind zu behandeln? Und ja, wie, was macht das mit dir?
Da gibt es das Schlagwort Nanny-Staat.
Nanny-Staat,
ja? Und, fast so untertrieben eigentlich. Ja. Ja.
Und es gibt sogar im Bundeskanzleramt eine Abteilung, habe ich gelesen, die für Nudging zuständig ist. Mhm. Nudging ist so ein bisschen dahinschubsen in die richtige Richtung. Und wenn ich mir überlege, was will eine Bundesregierung, wenn sie das Kanzleramt verdreifachen will in der Fläche und Räumlichkeiten, was sollen diese Leute machen?
Dir sagen, was du zu tun
hast. Genau, exakt das. Das heißt, hier will man aus unserem Bundeskanzler, will man ein Präsidialsystem machen mit einem ganz eigenen Stab an Leuten, was den Menschen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Das heißt also, das Parlament als solches, was eigentlich die Regierung kontrolliert, und zwar laufend, ihnen unangenehme Fragen stellt, Ausschüsse einberuft, das soll im Prinzip ein Stück zurückgedrängt werden. Stattdessen will man einen Haufen...
Aber es gibt's ja dann immer noch.
Es gibt's ja immer noch. Aber wir haben ja gesehen, dass das Abstimmverhalten, selbst wenn Parlamentarier große Reden dagegen schwingen, nachher dann doch fraktionskonform ist, weil einfach diese Leute keine normalen Berufe mehr haben, aus denen sie dann Parlamentarier geworden sind, sondern weil die von der Wiege... über die Wiege in den Plenarsaal gekommen sind, über den Hörsaal in den Plenarsaal, so heißt der Spruch, und dass dort häufig dann auch nicht mal ein Abschluss im Hörsaal stattgefunden hat, geschweige denn irgendeine Berufserfahrung da ist, und dann sitzen die dort und sind ihren Parteioberen schutzlos ausgeliefert, weil wenn sie nicht das abstimmen, was die wollen, dann ist das nächste Mal mit der Position auf der Liste oder in dem Wahlkreis schon sehr schlecht, sehr schwierig bestimmt, so dass unser Parlament schon ziemlich weit ausgehebelt ist. Und wenn man jetzt dann der Regierung über ein Präsidialsystem hier mehr Aktionsmöglichkeiten verschafft, wird es schwierig. Wird es wirklich schwierig. Also da sehe ich ganz schwierig. Wir sollten also unbedingt diesen Erweiterungsbau verhindern. Mhm. Also da sollten Abstimmungen darüber stattfinden, ob wir den haben wollen oder nicht.
Woher kommt eigentlich dieser Trend? Ist vielleicht schwer zu sagen, wo er jetzt genau begonnen hat und wo er dann sich durchgesetzt hat, zu weniger Freiheit. Also dieses ständige, du hast gerade Nanny-Staat gesagt. Natürlich, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, dass wir keine Extreme wollen und dass gewisse Positionen, linksextrem, rechtsextrem, was auch immer, der komplette Irrsinn, dass wir das alle nicht tolerieren, das ist natürlich klar. Aber dass bei jeder Kleinigkeit hier geschaut wird, hier und da, und darf man das sagen, kann man das sagen, und oh, da ist aber gefährlich und... es ist ja eigentlich verrückt, oder? Also wenn ich das jetzt mal weiterdenke, haben wir uns neulich auch im Talk drunter unterhalten, der verletzliche Verbraucher, also ich müsste ja theoretisch alles verbieten, ich müsste ja auch Filme verbieten, wenn jetzt jemand ein verrücktes Buch liest in der Buchhandlung, kauft sie ein Buch und kommt danach auf eine blöde Idee. Also wenn ich diese Grundidee, dieses, ja, man muss die Leute vor allem schützen, wenn ich das mal konsequent weiterdenke, das ist doch verrückt, oder?
Canceling, Bücherverbrennung, Gleichmarsch, alles da. Und im Ansatz erkennbar. Und es liegt einfach daran, dass der Bürger aus meiner persönlichen Sicht nicht mehr selbstbewusst genug ist, dass er über eine großflächige Subvention, wenn er also sein Kindergeld nicht mehr bekommt, wenn er diesen Zuschuss und jeden Zuschuss nicht mehr bekommt, dann weiß er genau, geht's ihm schlecht. Und weil er so in seinem Selbstverständnis, Selbstbewusstsein, in seiner Selbstbestimmung so stark zurückgenommen wurde, traut er sich nicht mehr. Und wir sehen das bei uns in der Gemeinde. Wenn die Gemeinde nicht mehr weiter weiß, dann fragt sie den Landkreis. Und wenn der Landkreis nicht mehr weiter weiß, dann fragt sie den Bezirk. Beziehungsweise Bezirk ist jetzt nicht so stark bei uns, sondern fragt dann München. Und München delegiert es dann nach Berlin. Und Berlin delegiert das zur EU. Und die EU sagt dann, ja, das macht die UNO. So, also das ist auch eine gewisse Portion Feigheit von den einzelnen Personen, weil sie natürlich angegangen werden, wenn was daneben geht. Und weil sie dermaßen an ihren Positionen kleben müssen, weil sie nichts anderes mehr gelernt haben. Das heißt, wenn jemand, ich sag mal, mit 50 Bürgermeister geworden ist und nach einer oder Landrat und nach einer Legislaturperiode wieder raus ist, dann wird es schon wieder schwierig später mit seinem Job, ne? Wenn er nicht eine fixe Wiedereinstellung irgendwo im Staat hatte. Darum finden wir da vor allem dann Beamte, ne? Also dieses unmündige Bürgersein zusammen dann natürlich mit einer, ja, mit einer Angstmacherei über die Bildung, dass schon die Kinder im Prinzip massiv Angst bekommen, gemacht bekommen und keine ruhige Kindheit mehr haben. Das heißt, vom Maskentragen über Klimaangst bis hin zum Kriegsvorbereiten in der Grundschule bei unseren Kindern, wenn man sich das alles anhört. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, ne? Und das alles führt dazu, dass die Leute Angst haben und dann ängstlich nach oben blicken. Die werden schon wissen, wie es geht. Wissen sie aber nicht.
Da würde ich dir nur teilweise mal widersprechen, weil du hast sicherlich bei einigen recht, aber so dieses, der Bürger generell, ich habe neulich mich mit jemandem aus der Community tatsächlich unterhalten, der auch gesagt hat, eigentlich der Deutsche ist, solche Aussagen sind pauschal auch immer schwierig, aber der Deutsche ist eigentlich eher liberal-konservativ. Und nicht alle natürlich, aber gerade auch so dieser, Libertas Bavaria, dieses, ja, dieser bayerische Lifestyle, so leben und leben lassen, das ist ja eigentlich schon was Typisches und mit einigen Leuten, mit denen man spricht, da hat man schon das Gefühl, dass die eigentlich wie du oder ich jetzt eigentlich schon eher genervt sind.
Jetzt beschreibst du zwei Seiten einer Medaille. Das eine ist dein Privatleben und das andere ist das öffentliche Leben.
Das stimmt. Also leben wir
in einer extremen Bubble. Ich habe gerade über das Öffentliche gesprochen und du sprichst jetzt über das Private. Und ich glaube, wir haben beide recht. Weil es gab da so eine Untersuchung, dass 44% über die Hälfte der Antwortgebenden gesagt haben, sie können nicht mehr frei ihre Meinung öffentlich äußern. Da gab es von der ARD, glaube ich, war es eine Umfrage. 44% haben sich nicht mehr getraut und sind dann doch eher vorsichtig.
Dürfen tut man es natürlich. Ja. Klar, man muss dann
Konsequenzen tragen.
Ja, genau. Also bei manchen Sachen gibt es dann, ja, Besuch vielleicht nicht, aber zumindest gibt es da natürlich welche, die sehr laut schreien. Horst, wir sprechen gleich noch weiter. Ich habe ein paar lustige Sachen oder vielleicht eher traurige Sachen für dich. Ganz kurz, ich habe wirklich etwas Amüsantes und dann kommen wir gleich, das passt gut, zur Geldanlage, kurz zu deinem Depot. Ein Blind Ranking würde ich ganz kurz aus. Muss ich aufpassen, nicht, dass du es schon gelesen hast.
Nee, hast du nicht.
Ein Blind Ranking ganz kurz ist natürlich nur ein Spaß, aber ich habe gedacht, das ist etwas Amüsantes, würde ich gerne mit dir machen. Also 5 Positionen, Rang 1 bis 5.
Also 1 ist der Beste?
1 ist der Beste, genau, und Platz 5 ist der Schlechteste. Ich habe jetzt mal 5 Politiker für dich. Oh. Wem würdest du am ehesten dein Geld und dein Unternehmen anvertrauen?
Hast du nicht 5 Positionen mit Politikern?
Und ich lese dir jetzt 5 Namen vor und du musst dann, und weißt natürlich nicht, wer als nächstes kommt. Fangen wir an. Also Rang 1 der Beste, Rang 5 der Schlechteste. Platz 1 oder Nummer 1 Olaf Scholz.
Da bin ich jetzt voreingenommen, weil es gab ja in der New York Times jetzt die Befragung, der ist der unbeliebteste Politiker der westlichen Welt oder führende Politiker der westlichen Welt. Aber ich gebe ihm nicht die 5. Ich kann mir Schlimmere vorstellen, die hast du bestimmt auf der Liste drauf. Ich gebe, weil er tut's ja nur aufs Sparbuch. Da habe ich jetzt also nicht Verschwendung, sondern nur Inflation laufen.
Horst denkt von Anfang an gut mit.
Tendiere auf 2 bis 3. Sagen wir mal 3.
Auf die 3. Ja. Christian Lindner.
Er lässt sich da von seinen Koalitionsleuten über den Tisch ziehen. Aber im Prinzip ein bisschen am Bremsen ist er schon, wenn auch verbal. 2.
Auf die 2. Markus Söder. Also Lindner auf der 2, Scholz auf der 3. Jetzt Söder.
Boah, also wenn ich die 2 mir angucke, das Geld anvertrauen.
Und das Unternehmen noch gleich dazu.
Ja. Das Geld anvertrauen. Dann setze ich ihn auf die 1. Jetzt warte mal, was du noch für mich hast.
Fuchs, Robert Habeck.
Ich kann mir noch jemanden auf der 5 vorstellen. Ich bin vorsichtig, ich gehe auf die 4.
Horst, du bist wirklich, also das ist jetzt wie auch schon 5 Sarah Wagenknecht. Ja? Ich hätte ja nicht gedacht, dass du den Söder so gut einschätzt.
Ja, wir sind in Bayern besser als in anderen Bundesländern. Also ganz verkehrt macht das nicht. sagen wir zumindest besser als die anderen. Ne?
Mensch, verdammt. Sinan ist da, also...
Er hat das durchschaut.
Er hat, also wirklich, ja, Horst, ein Fuchs.
Wie man würde auf die Eins, Entschuldigung.
Ja.
Die hat mich da schwer in die Ecke getrieben.
Aber die Auswahl war nicht ganz unfair, sag mal.
Ja, du, aber jetzt fehlt mir fast keiner ein, den ich da weiter hochsetzen würde.
Ricarda Lang, Frau Baerbock. Ja, hör mal auf mit dem. Ja, schwierig. Am besten ist es ja, wenn man es selber macht, und das machen wir natürlich auch. Leute, ihr hoffentlich auch. Und dein Depot, das habe ich ja vorher schon angesprochen, da hatten wir Rosemary Depot im Dezember. Der Sinn ist ja, unangenehme Fragen zu stellen. Und ich muss jetzt mal eins sagen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Es soll ja jeder selber entscheiden, was er mit seinem Geld macht. Es geht ja darum, das zu challengen. Mhm. Und bei dir, muss ich sagen, das habe ich damals auch gesagt, du wusstest ja ganz genau, was du machen willst. Und das ist ja das Wichtige, dass man dann auch merkt, ja, okay, ich krieg Fragen. Und dann, nee, ich weiß aber, dass das so gut für mich ist. Und ich glaube, zumindest kurzfristig, dein Depot läuft nicht so schlecht, oder?
Ja, bevor wir da ins Detail gehen, ich habe mir nach dieser Diskussion, ich habe es mir nachher auch noch mal im Video angeschaut, habe ich noch mal längere Zeit darüber nachgedacht. Und es gibt ja die verschiedensten Anlageformen und die tummeln sich alle hier auch auf dem Kanal. Du hast einmal die Langfrist-Investor, Long and Hold, die ganzen ETF-Investierer, vollkommen in Ordnung. Du hast aber auch die anderen, die Trader, die dabei sind, die sich Ziele setzen, die sagen maximale Rendite und. Und wer dort den Markt kennt, kann auch sicherlich den Markt schlagen. Und von denen waren relativ viele Kommentare unten drunter.
Kam ja auch viel positives Feedback.
Auf der einen Seite positives, und das waren die, die am meisten negativ sagten und sagen, da ist Zeug drin, das bringt keine Rendite und so weiter und so weiter. Und da habe ich mir darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, am Ende habe ich ein zwiegespaltenes Depot. Weil auf der einen Seite, du hast das richtig im Video benannt, ich habe ein Krisendepot. Das war ganz zum Schluss das Wort von dir, ich hätte ein Krisendepot. Und auf der anderen Seite bin ich aber all in. Wenn ich also richtig Krise machen würde, würde ich an der Seitenlinie stehen und hätte viel Pulver trocken. Also es ist ein zwiegespaltenes Depot. Jetzt gehen wir vielleicht dann mal eher aufs
Detail. Also du hattest ja Bitcoin 17%. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen mehr sein, oder? Also das ist ja gut gelaufen. Ich habe ja auch gar nichts gegen Bitcoin. Ja. Die Frage ist halt immer, wie dosiert man es? Wie stark glaubt man dran? Krisendepot, man kann ja jetzt auch das so sehen, dass ja die Staatsschulden sind ja in den USA, wenn wir da drauf schauen, durchaus im Krisenmodus,
ja.
Fiat-Währung. Also das ist ja auch immer die Frage, wie schätzt man das ein?
Ja, wobei dann Bitcoin auch von vielen benannt wird, dass das keinen intrinsischen Wert hat und dass keine Firma ist, die Wohlstand erschafft, sondern dass das also irgendwie eine Anlage wäre wie Kupfer oder irgendwas. Ne? Haben sie auch recht mit, bloß im Moment wird es stark gehypt. Ja, und die zweite Position, die relativ hoch war Gold. Ne? Und die ist jetzt ja gerade letzte Woche auch nicht so schlecht gelaufen.
Ne? Ich habe ja auch beides im Depot, nur Vollständigkeit halber.
Und da muss man sagen, ich habe auch darüber länger nachgedacht und überlegt, soll ich da rausnehmen? Soll ich was anderes machen, wo ich mehr Renditechancen habe?
Bei Gold jetzt?
Bei Gold. Mhm. Und dann ist mir etwas untergekommen, wo jemand ausgerechnet hat, seit 1971, seit Ende der Goldbildung des Dollars und damit der Bindung der anderen Währungen an den Dollar, also indirekte Goldbildung, Bindung, seitdem hätte man eine durchschnittliche Rendite mit dem Gold von 8% gefahren. 8,1 oder irgendwas es war. Und damit ist man nicht so weit entfernt von einem ETF, Long and Hold, Ding. Und da habe ich mir gesagt, nee, dann darfst du da drin bleiben. Weil eigentlich müsste jetzt mal wieder eine Phase kommen, wo er zulegt, dass diese langfristigen 8, so viel Prozent dann mit auch hinkommen. Ne?
Wenn vielleicht die Zinsen dann auch noch, gut, wahrscheinlich, ob sie jetzt so schnell fallen, ist die Frage, aber die Tendenz mittelfristig vielleicht dann auch eher nach unten. Inflation ist aber trotzdem noch da, kann natürlich auch wieder kommen. Die Schulden sind hoch. Also Gold grundsätzlich wahrscheinlich.
Also ich kann mir schon noch einen Rücksetzer
keine so schlechte Idee.
Bis auf $1,800 vorstellen. Aber ich sag mal, in ein paar Jahren. Weil die Zentralbanken weltweit kaufen.
Die kaufen klar, die kaufen auch wie blöd, ja.
Und damit ist immer Druck auf dem Markt. Und wie lange das dann die westlichen Zentralbanken aushalten, dagegen zu halten, und die Billionbanken, weiß man nicht.
Beim Bitcoin auch keine Gewinne mitgenommen. Du hast ja gesagt, du lässt gerne laufen, was ja auch grundsätzlich richtig ist.
Also mein Einkommen ist gut genug.
Also ja,
ich muss da nicht raus.
Ja, das ist genau. Und das ist auch noch ganz wichtig, das kann man nicht oft genug betonen. Wichtig, was wir jetzt gleich hier oder schon besprochen haben, ist keine Anlageberatung. Wir sprechen nur darüber, was jetzt Horst mit seinem Geld macht oder was ich auch mit meinem Geld mache. Und das ist ja alles keine Anlageberatung. Wenn ihr davon irgendwas ableiten solltet, macht ihr das zu 100% auf eigenes Risiko. Genau, Gewinne laufen lassen, das ist ja auch wichtig. was habe ich für eine Vermögenssituation? Das ist ja auch immer bei jedem anders. Also deswegen gibt es sowieso nicht für mich und ich glaube für dich auch nicht so dieses eine Einheitsdepot, wo man jetzt sagen kann, das ist für jeden richtig, Alter und so weiter. Es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen.
Was natürlich besonders wichtig für Selbstständige ist, ist immer die Frage, wenn ich das Geld ins eigene Unternehmen investiere, sollte ich im Regelfall einen höheren Return on Invest haben, als ich das schön, an der Börse kriegen kann. Ja, es sei denn, du bist in der Startup-Phase, dann musst du erstmal investieren, dann hast du noch hohe Abschreibung. Aber wenn der Kasten mal läuft und die Gewinne kommen, dann muss man sich überlegen, kann man noch wachsen? Kann man sinnvoll investieren? Kann man diese höheren Return on Invest schaffen? Oder aber sollte man doch lieber hingehen und sagen, jetzt diversifiziere ich, weil das eigene Unternehmen ist das größte Klumpenrisiko, was man in seinem Depot, in seiner eigenen Anlage hat. Und da dann mit irgendwelchen Entwicklungen über die Jahrzehnte dann mal ein zweites Ding aufzubauen, was man wenigstens einen Teil davon hat. Und wenn man dann alt genug ist, dann die Hälfte hat. Und wenn man dann in Rente gehen will, mehr als das Unternehmen hat. Das macht dann später Sinn, ne? Dass man das Geld nicht einfach verkauft und sagt, ich brauche jetzt hier noch die beste Computerausstattung und noch den tollsten Laptop und. Ne?
Noch ganz kurz zu deinen Aktien. Hast du da was geändert? Denn die meisten sind auch ganz gut gelaufen. Gut, Apple ist eine Enttäuschung. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Klar, läuft nicht so gut seit Jahresanfang. Aber Amazon läuft gut. Novo Nordisk hattest du. Meta sehr gut. Linde. Also eigentlich alles ganz stabil. Klar, die defensiveren Werte, die laufen generell alle nicht so toll gerade. Aber das ist ja auch die Sinn der Sache, dass man ein bisschen eine Streuung drin hat. Auch hier bei den Goldminen läuft es ganz ordentlich. Uran ist ja auch spannend. Habe ich auch ein Depot. Mhm. Da ist natürlich die Frage, geht's da jetzt vielleicht erst richtig los? Da ist ja einiges im Aufbau. Viele Länder setzen ja drauf. Mhm. Und Kupfer auch sehr gut gelaufen hier. South Copper und Freeport McMoRan. Das ist ja was mich ärgert. Ich habe ja Kupfer schon seit 2022 auf der Watchlist. Aber manchmal, irgendwie bin ich bislang nicht reingekommen. Und ich frage mich jede Woche, warum eigentlich. Aber irgendwie manchmal.
Ich habe auch so ein Ding, wo ich nicht reingekommen bin. Und zwar Öl. Ja. Man hätte, als der Ölpreis, die Futures negativ waren, hätte man richtig zuschlagen müssen.
Gut, Shell habe ich Gott sei Dank schon.
Ja, du hast, aber ich nicht. Ja, ne? Und ja, damit haben wir Kupfer so. Öl hat man riesig, hat man verpasst. Ne? Also die Ölrallye habe ich nicht mitgenommen. Das tut mir in der Seele weh.
Ja, man schafft immer nicht alles. Das ist natürlich auch, sollte man sich nicht verrückt machen. Ist ja.
Ja, also viel habe ich da nicht gemacht. Ich habe allerdings, du hattest mir vorhin gesagt, wir werden noch ein bisschen über Automobilindustrie reden. Mhm.
Genau, können wir gleich.
Da habe ich nämlich investiert.
Sehr gut. Kommt gleich noch nur ein LNG, das ist nicht so gut gelaufen. Ich glaube, da hatte ich dir mal gesagt oder hatte ich kritisch nachgefragt im Dezember, dass da ja das Angebot in den kommenden Jahren stark steigen soll. Jetzt ist das natürlich die Frage, vielleicht ist auch nur eine kleine Verschnaufpause, aber das kommt gerade nicht so in Schwung.
Schon und die Amerikaner nicht. Haben ja gesagt, sie wollen das nicht ausweiten, dass ich also da mit dem LNG noch nicht so weit kommen. Das ist auch nicht so wahnsinnig stark bei mir im Invest.
Aber du glaubst noch dran,
aber
du bist noch investiert.
Ich glaube, wir werden im November eine Chance haben, dass es steigt.
Warum im November? Ach so, wegen der Wahl natürlich, ja.
Also da wird sich viel in den USA drehen. Das wird also eine tolle Geschichte, hohe Variabilität. Da ist viel zu holen, ne?
Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Da hast du beim letzten Mal gesagt, dass Trump das wahrscheinlich schaffen wird, wenn man ihn lässt. Jetzt sieht's ja schon. Es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlicher geworden, sagen wir mal so. Ganz kurz, genau, E-Mobilität. Tesla und Co. Auch eine Empfehlung, da hast du ein geniales Video gemacht zu BYD auf deinem Kanal. Das verlinke ich euch natürlich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Hat, glaube ich, schon 800.000 Aufrufe.
800.000 Aufrufe. Ja, Glückwunsch. Ist mein zweitstärkstes nach deinem.
Wahnsinn.
Ist auf deinem Kanal, ja.
Sehr stark. Glückwunsch. Auch wirklich nur sehr zu empfehlen. Was hast du denn gemacht? Du hast investiert in Tesla wieder. Da warst du ja früher investiert, dann warst du raus.
Ja, und zwar drin. Hat's mich mit Tesla sowas von schräg erwischt. Ich hatte am Anfang Tesla gekauft und habe es dann mit einer gewissen Steigerung, ganz normal, nichts Überragendes, habe ich es dann wieder verkauft.
Wann ungefähr für grobe Einordnung?
Ist schon ein paar Jahre her. 17 oder so.
Ja, schon ein paar
Jahre. Also das war mir einfach zu variabel, das war mir zu wild. Und dann habe ich gesagt, da gehe ich raus. Als es gerade mal so ein bisschen im Plus stand, habe ich gesagt, so, das lassen wir jetzt. Und dann ging nach 2020 ging das Ding, oder wann immer das da
ging's
war,
ab.
Da ging es richtig ab. Und das war also heftig. Und da war ich nicht dabei. Das fand ich also jetzt sehr schade. Vor allem, wo ich ja Tesla fahre. Mhm. Und da habe ich, wo du vorhin sagtest, Meta, da habe ich damals, als Meta so richtig geprügelt wurde, da ging es also massiv bei denen runter, und da habe ich gesagt, Herr Mario sagt immer buying the dip. Und jetzt kaufe ich mal den Dip und habe also dort gekauft. Und seitdem ist Meta also richtig super gelaufen, kann man nichts anderes
gigantisch
sagen.
Gigantisch, ja.
Ist super gelaufen.
Jetzt ja auch schon wieder, obwohl es davor schon super lief, jetzt ja nochmal. Ja.
Und jetzt haben sie Tesla verprügelt.
Mhm.
Und jetzt habe ich gekauft. So, wollen wir schauen. Momentan geht es seitwärts, also runter geht es nicht. Ich nehme an, dass jetzt wieder die ganzen Shortseller auf dem Markt sind, weil sie sagen, jetzt geht's. Und das letzte Mal, als die Shortseller ans Ende kamen, sich eine blutige Nase geholt hatten und immer nachzahlen mussten, dann irgendwann haben sie aufgegeben und dann schoss Tesla in die Decke. Und jetzt muss man natürlich sagen, schauen wir uns an, Tesla hat massiv viele Werke gebaut und hat weitere Werke in Planung und hat die Stückzahlen, also richtig so 1,8 Millionen nach einer Million, letztes Jahr also 1,8, das Jahr davor eine Million. Und die Zahlen steigen gewaltig. Natürlich kommt jetzt Tesla in eine Region, wo die Wiederverkaufswerte sich den Verbrennern angleichen. Mhm. Ich konnte früher meine Tesla für 65-66% nach 2-2,5 Jahren wieder verkaufen. Das waren traumhafte Werte. Da kriegst du vom Verbrenner, kriegst dann noch, ich weiß nicht, 40-45%. Mhm. Ne? Und jetzt wird sich das angleichen. Das heißt also, die Gebrauchtwagenpreise werden massiv sinken, bis das sich alles angleicht. Und so wie die Abstände zwischen Tesla und den anderen Fahrzeugen ist, werden auch die anderen Fahrzeuge runtergehen. Heute kriegt man einen gebrauchten ID.3 mit nicht zu vielen Kilometern für, ich weiß nicht, 16.000, 18.000. Also da sind die Preise schon gewaltig runtergegangen. Und das ist auch wichtig so, das ist auch richtig so, damit einfach der Bürger eine Alternative zum Kaufen hat, ne? Und nicht seinen alten, olle Schleuder weiterfährt. Ne?
Jetzt ist Tesla schon ordentlich gefallen. Ich bin ja auch drin.
40%,
ne? Ja, ja, also das... wenn wir zwei beide in Tesla sind, dann kann eigentlich nichts schief gehen, oder? Also dann, wir sitzen zumindest schon mal, fühlt sich gut an.
Auch von mir keine Kaufempfehlung.
Ja, ja, Kaufempfehlung.
Bloß ich wollte das zweite Mal nicht da drin haben, oder?
Werden wir sehen. Trotzdem ist ja die Aktie jetzt nicht spottbillig, auch wenn sie stark gefallen ist. Also es ist ja schon auch Hoffnung drin.
Ja, wenn man sich überlegt, da ist noch 1:4 oder 1:5 ein Splitting noch drin, ne? Also
ja,
die ist jetzt bei, ich weiß nicht, ein paar Tausend, ne?
Ja, ja, also das ist, also ich sag mal, die Aktie ist stark gefallen, aber nicht spottbillig, um es mal so zu sagen. Und das Jahr könnte ja schon noch schwierig werden. Also es dauert ja noch, bis die neuen Modelle kommen und E-Auto-Markt ja generell gerade schwierig. Also du glaubst aber trotzdem dran. Glaubst du auch an diese Vision, was immer erzählt wird mit dann autonomes Fahren und dass Tesla ja dann eine richtige Datenmaschinerie wird und Co.? Oder glaubst du, die schaffen das selbst, wenn sie einfach nur ein sehr guter, sehr erfolgreicher Autobauer werden? Obwohl das ja schon eigentlich eingepreist ist in gewisser Weise.
Also es gibt Videos auf YouTube, wo Tesla und Waymo beide autonom durch den US-Stadt gefahren werden. Und was man dort sieht, sowohl bei Waymo, das ist eine Google-Tochter, als auch bei Tesla, ist beeindruckend. Und Tesla hat die Hardware und die Fahrzeuge im Markt draußen, die das können.
Die Testkilometer sind ja auch letztes Jahr schon massiv nach oben.
Über ein, also die gingen so, dann gingen sie so und jetzt gehen sie to the moon mit über einer Milliarde Testkilometer vom Full Self-Driving. Und sie sind jetzt wohl im KBA, nicht im KBA, in Niederlande, lassen sie es immer durchlaufen, sind sie jetzt dabei und versuchen, das Full Self-Driving als Beta auch hier in Europa freizugeben. Ich bin in guter Hoffnung, dass es dieses Jahr dann klappen wird. Und das wird wieder mal einen Boom geben. Und jetzt gerade wurde angekündigt, dass Tesla aufgegeben hätte. Sie hätten ihr Model 2, was kommen sollte, das billige Auto, hätten sie aufgehört. Und Reuters hat das verbreitet und Elon Musk hat dann auf X geschrieben, ja, Reuters lügt wie immer. Und zwar, die Sache ist weitaus komplexer. Und zwar, im Prinzip ist ja der Plan, der langjährige Plan von Tesla, dass jeder sein eigenes Auto per App freigeben kann. Ich bin mit dem Wagen in die Firma gefahren, in die Arbeit gefahren. Jetzt brauche ich es nicht, statt hier zu parken, gebe ich das Ding frei. Mhm. Und das heißt, um 12 Uhr muss er wieder da sein. Und zwar mit so und so viel Prozent geladen. Und dann macht das Auto selber, nimmt andere auf, fährt es irgendwo hin, sagt, jetzt reicht's nicht, jetzt fahre ich selber zum Laden. Und dann kommt es wieder vor die Haustür und dann kann ich mit dem Ding nach Hause fahren. Und zwischendrin habe ich Geld verdient. Und das ist eine Disruption, weil solches Fahren im Prinzip pro Kilometer 20 Cent kostet, den Kunden. 10 Cent wirklich, 20 Cent den Kunden. Und ein Taxi kostet 2,50 Euro einen Kilometer oder sowas. Mhm. Also das ist mehr als ein Faktor 10. Das ist dann disruptiv. Natürlich müssen wir uns klar sein, in Deutschland kommt das zum Schluss.
Ja, ich wollte gerade,
erst wenn Volkswagen sagt,
EU-Regulierung
wir können, wir können. Ja, aber in Niederlande kann ich mir gut vorstellen, dass sie das früher zulassen.
Die sind
Schweiz, Norwegen als EFTA auch. Aber bei uns kommt es als letztes. Aber Ich bin der Meinung, sie sind jetzt so weit und die Hardware läuft ja auch extrem exponentiell, ist jetzt so gut und so stark geworden, dass wir nicht weit entfernt sind. Wenn man sich anschaut, wenn man solche KIs, sich ChatGPT 4.0, wenn man sich anhört, was die sprechen können, was die für Tonalität reinbringen, Pause machen, betonen und was da kommt, das ist also der, in Anführungszeichen, der Horror. Und das können die im Auto auch. Das ist das im Prinzip, was da ist. Man muss es jetzt nur noch durch die Politik durchbringen, was bei uns am schwierigsten sein wird. Und wer war das? Der Thompson, Zukunftsforscher aus der Schweiz, der hat erzählt, in USA werden 2022 wären 50.000 Taxifahrten, autonome Taxifahrten verkauft worden. Waymo darf und Uber, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle. Und in China war es schon 500.000. Also da kommt es jetzt und es ist weiter als die üblichen Leute, es kommt nie und so sagen. Wie schnell es nun wirklich kommt, was unsere Politik dazu sagt.
Und du bist auch in einem Camp, Tesla und BYD werden eigentlich die zwei sein, die sich durchsetzen. Ja,
und zwar BYD stärker als Tesla.
Also BYD habe ich
gehört auch im... Wir waren zusammen auf dem börsianischen Quartett und da habe ich gesagt gehabt, Tesla ist das Große, was kommt. Da habe ich dann nachher von einem anderen Teil mir noch eine Mail bekommen, als Tesla hochstieg. Das habe ich nicht so gesehen. zwar ein großer Anleger. Ne? Und dann habe ich aber an der Stelle danach gesagt, aber Tesla wird Probleme mit BYD bekommen. So, jetzt sind sie langsam soweit. Wir werden es sehen. Also, Wettbewerb ist wichtig.
Auf jeden Fall zwei spannende Unternehmen. Und ja, ich hoffe, dass sich's durchsetzt. Wobei nochmal generell vielleicht zur E-Mobilität, um das abzuschließen. Jetzt bist du ja eigentlich eher, sag ich mal, so ein Antizykliker. Und gerade wenn die Politik was anfasst, dann bist du ja eigentlich, und das finde ich auch vernünftig, eher erstmal kritisch. Also gerade wenn was verboten wird. Jetzt haben wir ja das Thema Verbrenner aus und Co. Da haben wir zuletzt ja schon so ein bisschen so ein, ich nenne es jetzt mal Backlash, gesehen. Du glaubst aber trotzdem, dass sich die E-Mobilität durchsetzen wird. Oder wie siehst du dieses Gesamtkonstrukt Mobilität, Autos und
Co.? Es wird eine Transition geben. Und zwar ist nicht so. Und auch wenn man hingeht und sagt, ab morgen nur noch Elektroautos, dann dauert es ja 20 Jahre, bis die Verbrenner aus dem Markt raus sind. Also das Ding, dazu sagen, 2030 oder 2035 ist vollkommener Käse. Das ist ein ganz langwieriger Prozess. Und wenn man ihn mit staatlicher Regulierung will, wird er nicht funktionieren, sondern es wird uns allen weniger Wohlstand geben und haben sie weniger Geld, können sie keine E-Autos kaufen. Also ist negativ zu sehen, sondern man muss jeden, wenn es soweit ist, es gibt diese übliche Innovationskurve mit den Visionären, den Early Adapters und dann der Majority, Early Majority, Late Majority und dann die Laggards, die also da überhaupt nicht wollen, die Renitenten. Auch die wird es geben, ne? Die werden Oldtimer fahren, bitte. Also das muss das Land aushalten und dieser Kollektivismus, alle müssen das Gleiche machen, alle müssen Diesel fahren, alle müssen elektrisch fahren. Das ist Käse, aber die physikalischen Vorteile des Elektroautos sind sichtbar und liegen auf der Hand. Und irgendwann werden die Leute halt nicht mehr leisten wollen, Verbrenner zu fahren, der Inspektionen braucht und auf einen teuren Sprit und solche Dinge. Also das wird langsam gehen, aber ich bin mir sicher, dass wir in 20 Jahren Verbrenner fahren haben. Und zwar, ich sag mal, 25-33%, ganz bestimmt. Ganz bestimmt.
Die deutschen Autobauer hast du aber nicht wieder lieb gewonnen.
Also ich kaufe sie nicht. Wir haben ein deutsches Auto dann gekauft. Elektrisches, groß und...
Erfahrungsbericht
mangelhaft. Gibt es bei mir auf dem Blog, auf dem Unterblog. Aber mechanisch absolute Spitze, elektronisch weit abgeschlagen. Also so traurig.
Und du glaubst auch, dass dann nicht mehr, dass die das nicht aufholen werden?
Also ich glaube, es wird so laufen, dass die irgendwann zukaufen. BMW hat ja, oder BMW und Mercedes wollten gemeinsam autonomes Fahren machen, wollten 2000 Leute einstellen und das haben sie dann irgendwann beerdigt, das war dann vorbei, machen sie nicht. Und BMW hat dann irgendwann Eagle Eye gekauft, glaube ich, war das, israelisch, und die wurden dann von Intel gekauft. Und jetzt sitzt also BMW mit Intel im Boot und macht das gar nicht mehr selber. Ne? Also an der Stelle sehe ich das so, dass sie irgendwann zukaufen. Die machen tolle Karosserien und dann kaufen sie zu.
Gut, das lässt sich ja vielleicht auch. Vielleicht
machen sie ja bei Sitzen dann auch nicht. Bei Reifen und allem anderen Zeug machen sie es ja auch.
Horst, lass uns nochmal zur Politik zurückkommen. Denn es passieren ja einige spektakuläre Sachen. Zuletzt Nicaragua wirft Deutschland Beihilfe zu Völkermord in Gaza vor. Botswana will uns 20.000 Elefanten aufs Auge drücken.
Der war gut.
Weil unsere Umweltministerin Lemke da den Präsidenten verärgert hat. Kommst du dir manchmal vor wie in einer Realsatire?
Ja. Wobei, das mit den Elefanten ist ein echtes Problem. Das mit den Elefanten ist ein echtes Problem, denn die Elefanten haben ja ihre natürlichen Feinde mehr oder weniger verloren, weil Löwen bejagt wurden. So, und viel andere Feinde haben die dort nicht, ne? Und jetzt ist also der natürliche Feind weg und jetzt wächst die Population wie irre. Die haben schon die Elefanten in Nachbarländer exportiert, aber da ist jetzt auch schon voll, ne? Und früher haben leider die Wilderer wegen des Elfenbeins die Elefanten geschossen. Die fallen jetzt auch weg, weil sie es tatsächlich schaffen, die Elefanten zu beschützen. Und jetzt trampeln die Felder nieder und sind ja ungewollt eine Plage. Und was macht man jetzt damit? Die abschießen lassen? Also ich halte Elefanten für intelligent, das tut mir in der Seele weh.
Ja, das ist, also ich meinte jetzt auch gar nicht das Problem des Elefanten, sondern ich meinte eher die Realsatire, dass sich unsere Umweltministerin so unbeliebt macht, bis blamiert.
Wenn man sich das Ding jetzt komplett durchdenkt und sich dann anschaut, was unsere Politik dazu sagt, dann frage ich mich auch, also das ist Realsatire. Der einzige Vorschlag, der von dort kommen müsste, wäre Geburtenkontrolle für Elefanten. Den anderen Weg gibt's doch nicht. Aber kommt keiner drauf, ne?
Das ist jetzt nicht meine Baustelle, da kann ich, Biologie war ich schon in der Schule nicht der Beste. Kommen wir vielleicht zur, ist das für dich deutsche Hybris? Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wir haben ja jetzt dieses Phänomen Nanny-Staat, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Mittlerweile ist es ja so, dass der Nanny-Staat sich sogar quasi aufs internationale Parkett bewegt.
Der alte Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und das tut's halt nicht, ne?
Ist dir das peinlich?
Ja.
Gut.
Es gehört einfach dazu, dass wir, sagen wir mal, weise, reife Diplomaten haben, die auf der Welt das deutsche Wesen, Fleiß, Ehrlichkeit, Genauigkeit, Modernheit und, die das auf der Welt vertreten, ne? Und ich habe Kontakte zu Diplomaten, Klassenkamerad war einer, und da wird also, ob den Ministern, die da kommen und gehen, wird also oftmals der Kopf geschüttelt. Also
das kann ich mir leider gut vorstellen. Du hast vorher gesagt, Lindner lässt sich über den Tisch ziehen von seinen Kollegen, hast du, glaube ich, gesagt, von Rot-Grün. Jetzt hat er ja vor kurzem mal wieder einen Vorstoß gewagt, die Steuern zu senken. Dann ist natürlich der Aufschrei groß, weil dann sind es von mir aus 110 Euro Ersparnis, was erstmal kommen muss, was dann einer jährlich rauskriegt, der zum Beispiel 3.000 brutto hat. Natürlich ist das, ja, da sind wir uns, glaube ich, eigentlich so gesehen lächerlich, das ist nicht viel und es müsste mehr sein. Trotzdem, ich verstehe dann trotzdem nicht, warum man so unzufrieden ist mit jemandem, der zumindest mal in die richtige Richtung gehen will. Also ich will jetzt gar nicht Lindner dafür abfeiern, darum geht's mir gar nicht, aber erwartet man vielleicht zu viel? Denn ich sag's jetzt mal ganz frei aus, was willst du denn jetzt mit SPD und Grünen da groß bewerkstelligen? Vor allem, wenn sie noch mehr Prozent haben. Mhm. Kann man da, würdest du da mehr ausrichten als Lindner? Und du wirst jetzt sagen, du hättest die Koalition gar nicht gemacht.
Wir hätten lieber nicht regieren als schlecht regieren, so war doch sein Spruch, ne? Und jetzt sagen die, ja, sie haben das Schlimmste verhindert, das ist der eine Spruch. Und der andere Spruch ist, es ist der Steigbügelhalter für das Schlimme. Ne? So. Und dann fragt man sich, wenn sie jetzt die Abstimmung machen und die Abstimmung so in eine Urlaubspause hineinlegen und dann nur die E-Mail-Angemeldeten, das heißt die Jüngeren, zur Abstimmung bringen, ob die FDP aussteigen soll aus der Koalition oder nicht und dann eine hauchdünne Mehrheit bekommen, dann frage ich mich, ob er das nicht hätte nochmal machen sollen oder ob ganz bewusst das so gemacht wurde, dass sie dran blieben, dass sie in der Koalition drin blieben. Und spätestens jetzt zur Europawahl mit dem kommenden Ergebnis. Und es ist ja eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie genau einen Kandidaten ins Parlament bekommen. Und das ist unsere Verteidigungsexpertin, ich würde eher sagen Kriegsexpertin. Und dann fragt man sich an der Stelle, ob das irgendwie so eine Belohnung für schlechtes Verhalten war, dass da genau eine Person dann nach Brüssel kommt. Also das wird schon eine sehr, sehr schwierige Geschichte für die FDP. Und wenn jetzt sie so abgestraft ist und jetzt, ich sag mal, 2,5% bekommt oder 3% bekommt oder was immer, ja, das ist, ich glaube, 1,2% gibt einen Sitz in Brüssel, glaube ich, irgendwie so. Also dass sie dann 2 oder 3 Leute reinbekommen, ob das dann jetzt nicht zeigt, dass es schon längst zu spät ist. dass sie also so abgewirtschaftet haben, dass sie in jedem Parlament rausfliegen und im Bund dann auch rausfliegen und das eigentlich jetzt Game Over ist.
Du hast es gerade angesprochen, Frau Strack-Zimmermann, die, glaube ich, auf Plakaten auch als Eurofighterin ja, zu sehen war, die sich da auch so ein bisschen selber inszeniert. Zu dem Thema Krieg und Co., wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass du, glaube ich, gesagt hast, du glaubst, dass es wieder Krieg geben wird. Also es gibt ja jetzt gerade schon Krieg, aber ja, vielleicht mehr. Es geht jetzt gar nicht darum, die Leute verrückt zu machen, sondern mir geht es eher darum, wie man das rational einordnet. Denn ich finde, ja, wenn man das so verfolgt, auch in den Kommentaren auf YouTube und Co., die Diskussion, ich finde, die sind eigentlich sehr extrem. Also das eine Lager nach dem Motto, ja, wo der Krieg vielleicht schon so fast ein bisschen verharmlost wird, so nach dem Motto, ja, Mai, muss man halt machen, hier die Eurofighterin. Auf der anderen Seite dann diese total vielleicht übertriebene Angst nach dem Motto, oh, wir dürfen den Putin nicht provozieren. Das kann ja beides irgendwie nicht die Lösung sein, oder? Also irgendwie sind das für mich zwei so Extreme. Ich sage jetzt mal, gar keine Diplomatie und ja, wir machen uns verrückt und haben Angst vorm schwarzen Mann.
Wir sind alles...
Wie geht man da rational damit um?
Wir sind wirtschaftlich denkende Menschen. Mhm. Und deshalb kann es für uns nur eine Lösung geben, miteinander handeln. Miteinander Handel treiben führt zu Win-Win-Situationen und führt zu Wohlstand auf allen Seiten. Wenn man sich anschaut, wie früher im Prinzip die räuberischen Horden andere überfallen haben und den Wohlstand geraubt haben, um selber nicht arbeiten zu können, blieben beide unter ihren Möglichkeiten zurück. Wenn alle arbeiten, führt es zu gemeinsamen Hören. Das heißt, wir haben es jetzt in einer Situation mit Mächten zu tun, die nicht wirtschaftlich denken, sondern machtmäßig denken. Und solange wir denen die Macht lassen, werden sie sich weiter so verhalten. Das heißt, wir brauchen am Ende, brauchen wir wirtschaftlich denkende Menschen, die wissen, dass Frieden für alle das Beste ist. Egal, welches Regime, welche Leute da drüber sitzen. Die DDR wäre im Boden versunken, wenn sie mit uns nicht Geschäfte gemacht hätte, wenn sie das Blech nicht an Volkswagen geliefert hätte und von Franz Josef Strauß nicht den Kredit bekommen hätte. Die wären im Boden versunken. Und im Prinzip, die Russen haben auch gewusst, dass es mit ihnen daneben ging, wenn sie nicht Handel mit der Außenwelt getrieben hätten und damit erst die Pipeline im Süden und dann später die Pipeline im Norden gebaut hätten, was ihnen viel Geld brachte zum Aufbau. Und jetzt sind sie stark genug, dass sie sich dem Rest der Welt zuwenden. Wir sind halt nur eine Milliarde, die Golden Billion. Es gibt 7 Milliarden auf der Welt, mit denen lässt sich wunderbar Handel treiben. Und es gibt auch Win-Win-Verhältnisse. Wenn wir uns also durch Machtgedanken von einem Handel ausschließen, vom Rest der Welt, dann geht es uns schlecht.
Beißt sich die Katze nicht in den Schwanz, weil Putin hat ja auch Machtgedanken. Also du hast ja gerade gesagt, die einen haben früher die anderen überfallen. Also das ist ja sozusagen dieses Dilemma. Also auf der einen Seite kann man ja das auch nicht einfach sagen, ach ja gut.
Im Normalfall.
Das geht ja nicht.
Also, im Normalfall überfällt nur der Stärkere den Schwächeren und im Normalfall weiß er das. Und man sollte immer einen Plan B haben, was man macht, wenn es nicht so war. Ne? Mhm. Und das ist halt jetzt Wirtschaft mit dem Rest von Asien. Und das ist der Plan von Russland. Denn im Prinzip diese Pipeline, die nach China gebaut wird, also ich glaube, die haben die 25 fertig. Ne? Und dann gibt es kein Gas mehr für uns, auch wenn wir wollen. Weil dann läuft alles Gas nach China. So, das heißt, wann immer jemand ausreichend Reserven hat, dass er einen Angriff wagen kann oder einen Angriff überstehen kann, dann hat er im Prinzip die Möglichkeit, sich mit diesen Reserven anders zu entwickeln. Wenn wir jetzt uns anschauen, wie viele Reserven wir haben, Rezession, mächtige Schulden, Inflation, marodes Militär, marode Politik, wo ich hinschaue. Also wir haben nichts. Und damit zu meinen, wir wären jetzt in einer großen Position, dass wir uns nicht auf Handel, sondern auf Aggression fokussieren können, wird nicht funktionieren.
Also höre ich ja fast schon raus, dass wir, ich sage das mal provokant, eigentlich besser den Kopf einziehen sollten und den Mund halten sollten.
Nein, das finde ich nicht. Aber uns sollte klar sein, dies ist unsere Grenze, unsere NATO-Grenze. Und jeder weiß, auch wenn die Atomversuche mit den Unterseebooten der Briten jetzt 2-mal in Folge daneben gegangen sind, dass sie keine Rakete in die Luft bekommen haben. Aber es gibt Raketen auf unserer Seite, die doch wirklich verheerend auf der gesamten Welt wirken, sodass also an dieser Stelle niemals etwas passieren wird. Ich glaube schon, wie ich sagte, dass es wieder Krieg geben wird, dass jede Menge Leute zündeln. Aber wenn man sich jetzt so anschaut, was der General, ich glaube, Generalinspekteur jetzt in dem Interview gesagt hat, warum sie keine Taurus liefern wollen, warum er dem Verteidigungsausschuss da mal den Kopf gewaschen hat und sagt, wenn wir eine Taurus dort verlieren und die dort runterfällt und nicht kaputt geht, dann haben die Russen alles, was wir an Verteidigung haben. Also das dürfen wir. Wir müssen die wichtigen Dinge zurückhalten. Und wenn man auf der anderen Seite die Russen sieht, was die zurückhalten an ihren hochmodernen Geräten, die kommen auch mit der zweiten Garde. Also in der Ukraine bekämpft sich die zweite Garde. Bei uns die Leopard 1, nicht die Leopard 2. Jetzt kamen die Abrahams. Ne? Hui. Ja, dann kamen drüben auch ein paar größere, die auch zerschossen. Ne? Also das eskaliert dann so ein bisschen. Und da sehe ich an der Stelle Potenzial für viel Krieg, aber ich sehe nur für nicht-atomare Kriege.
Okay, also dann bist du auf jeden Fall
da. Also die ganze große Katastrophe sehe ich nicht.
Sehr gut, das ist gut. Das ist, glaube ich, auch beruhigend, wenn Horst uns da Mut macht. Und das meinte ich auch, diese ganz extreme Angst von wegen,
ach, die Welt geht alle unter und der Putin läuft zum Mittelmeer.
Ja, das sehe ich nicht. Da sollten wir uns nicht verrückt machen lassen. Ja. Kommen wir nochmal zu, abschließend zur wirtschaftlichen Verrücktheiten zurück. Einige werden alles verlieren, hast du beim letzten Mal gesagt. Gilt das noch? Und
ja, die untere Hälfte der Bevölkerung. Ne? Also denen wird gerade per Inflation, per Abgaben, die Leute, die ihr Häuschen hatten und jetzt das Heizungsgesetz haben, die haben das Häuschen verloren. Ne? Es ist für einige Leute...
Also das Häuschen haben sie schon noch.
Ja, die Frage ist, wie lange sie noch drin wohnen dürfen, bevor es unbewohnbar erklärt wird von der Politik. Ne?
Hältst du sowas für realistisch?
Die werden es ja über September 25 nicht durchhalten. Und dann wird man diese extremen Auswüchse von dem Gesetz wird man nicht durchziehen können. Auch wenn es verschoben ist. Das wird wieder verschoben und nochmal verschoben. Weil wir den Leuten Angst machen, aber durchsetzen werden sie es nicht.
Und du sagst immer, der Karren muss vor die Wand fahren. Aber ich würde da mal dagegen halten. Ich frage mich immer, wie soll quasi, also was muss passieren, dass der Karren vor die Wand fährt? Weißt du, was ich meine? Also, dass der große Knall kommt. Ist es nicht eher dieses Problem, dass wir halt, ja, dass es halt so sehr, sehr langsam immer so ein bisschen schlechter wird?
Das ist, was mein Sohn sagt. Der sagt, so ganz langsam abwärts in den Sozialismus. Ne? Aber ich glaube, so kommt so langsam abwärts, so ist der Mensch nicht. Wie heißt es immer so schön, was sagte der, wer war das? War das Churchill oder Thatcher? Den Deutschen hat man zu Füßen oder an der Gurgel. Und das, glaube ich, gilt intern auch. Der lässt sich eine ganz schöne Menge bieten, aber irgendwann lässt er sich nicht mehr bieten. Und dieser Punkt wird irgendwann kommen. Wenn man jetzt sieht, wenn Politiker in manche Gebiete fahren, dann werden sie ausgebuht, dann kriegen sie Tomaten auf die Scheiben geworfen. Also der Zorn in der Bevölkerung ist schon groß. Ne? Das sieht man. Und trotzdem ändern sie ihre Politik nicht. Es wäre mal schön, wenn sie mal eine Volksabstimmung machen würden und mal sehen würden, was die Leute wirklich wollen. Aber Volksabstimmungen sind bei uns im Bund völlig tabu. Und da werden wir sehen, jetzt die Europawahl wird es zeigen.
Ganz kurz noch ein, zwei Kleinigkeiten. Die Werteunion, Totgeburt, hast du es, glaube ich, auf deinem Kanal genannt?
Fragezeichen, Vorsicht.
Fragezeichen. Also glaubst du, das war ja, wenn man das mal von außen gesehen hat, eigentlich, wenn man jetzt mal PR-Berater wäre, würde man sagen, so gutes Beispiel, was es nicht machen sollte.
Ist nicht gut gelaufen. Aber
du siehst da noch Chancen?
Ich verstehe die gesamten Positionen. Ich verstehe die Positionen von Herrn Krall und von Herrn Maaßen, verstehe ich beide. Denn wenn man der CDU größere Mengen klauen will, und das ist Ziel von Herrn Maaßen, der CDU eine größere Menge zu klauen, und das schafft man nur, wenn man dicht genug dranbleibt. Wenn man sagt, du musst über den Fluss springen und da drüben, dann sagt er, nee. Wenn du sagst, aber hier habe ich ein Bötchen, da fahre ich dich langsam rüber, dann steigt er ein. Und damit kann man der CDU vielleicht 5% Punkte klauen. Also damit ist der Kurs, den er fährt, in seinem Horizont im Prinzip genau der richtige, um eine stabile Partei über 5% zusammenzubekommen. Also das verstehe ich. Aber ich sage auch, dass es nicht unbedingt reicht. Ich habe aber die Aussagen von Herrn Maaßen auch so verstanden, wenn es nicht reicht, oder der Premium-Partner ist zwar die CDU, wenn die aber nicht das will, was sie wollen, dann gehen sie trotzdem mit den anderen. Ne? Also so kann man es auch interpretieren.
Was siehst du eigentlich nach der nächsten Wahl kommen? Wir sprechen immer über die Ampel und schimpfen drauf und jetzt ist es dann nicht mehr so lang. Aber die Frage ist ja, was kommt danach? Also was glaubst du? Viele Alternativen gibt es ja eigentlich nicht. Also wenn man sich jetzt mal die aktuellen Umfragen anschaut.
Wenn man sich anschaut und zählt mal die Prozente so langsam zusammen, dann sieht man, dass die neuen Parteien mehr haben als die alten Parteien.
Sarah Wagenknecht 6,5, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja. Und die Werteunion vielleicht auch 5 bis 6, weiß man noch nicht so genau. Die AfD 30 plus. Und zählt man das jetzt
30 alles? 30 plus? Nee, so 20.
Im Bund, ja. Aber jetzt.
Ach so, du meinst jetzt bei
Sachsen. Dass man erstmal in Sachsen und so sich die Sache anschauen. Und wenn es da dann dort klappt, dann sagen die Leute, ja, das hat's da geklappt, die Welt ist nicht untergegangen, dann machen wir es im Bund auch. Also ich sehe da noch Potenzial nach oben, die müssen nur warten, das wird mehr, je chaotischer es wird, umso mehr kriegen.
Aber das reicht ja dann auch wieder nicht für eine Koalition, also Sarah Wagenknecht zum Beispiel und die AfD werden jetzt wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten.
Aber wir sehen, dass wir eine Mehrheit neuer Parteien haben werden, wenn es knapp ist oder knapp nicht, aber wir haben einen riesen Prozentsatz an neuen Parteien im Vergleich zu den alten Parteien, die sehen, dass sie abgewirtschaftet haben, dass sie nicht mehr das Vertrauen der Bevölkerung haben, sodass ich mir tatsächlich, schauen wir nach Griechenland. Griechenland hatten wir die Sozialisten und den hieß der Miokakis. Und wir hatten auf der anderen Seite die ganz Rechten. Und die haben zusammen die Alten rausgeschmissen und haben dann mal eine Legislaturperiode, und ich weiß nicht, ob sie es komplett geschafft haben, was anders gemacht. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass die neuen Parteien eine Legislaturperiode mal was anderes machen.
Also du kannst dir vorstellen, dass die, ich sage jetzt mal, die Rechten und Sarah Wagenknecht, dass die
sind, Alten... In der AfD sind kollektivistische Tendenzen drin, klar. Genauso wie bei den Linken sozialistische Tendenzen, kollektivistische Tendenzen drin sind, dass ich da auf dieser Ebene Nenner sehe. Sind zwar nur ein paar Prozent, die sich da decken und so. Schon.
Und das soll dann... Das
Nein, das wird nicht lange halten, aber das wäre mal eine interessante Keule, um den alten Parteien zu zeigen, dass sie es nicht richtig machen. Ja?
Aber wäre das vielleicht, jetzt spinnen wir mal ganz wild rum, wäre das dann vielleicht das Experiment, was, ich sage jetzt mal, die ultimative Katastrophe wäre, die uns schneller den Karren vor die Wand fährt, dass man danach vielleicht vernünftiger weitermachen kann?
Schlimmer wäre es, wenn es nicht die Katastrophe wäre.
Also du sagst, wir brauchen einen schnellen Crash sozusagen.
Also ja, denn im Prinzip schnelle Dinge lassen sich auch schnell wieder ändern. Wenn es mal ganz lang, also wenn wir warten, bis die Konzerne und die großen kleinen Mittelunternehmen das Land verlassen haben, dann kommen sie nicht wieder. Wenn das schnell knallt und wir was ändern, dann sind sie noch da. Wenn sie aber schon weg sind, sind sie weg. Also deswegen halte ich den großen Knall halte ich für zielführender als ein langsames Versagen.
Also der große Knall ist die Lösung. Eine Sache noch, das was mir wirklich Sorge bereitet, ich habe das bei Gabor Steingart im Podcast gehört vor kurzem, eine Metzgerei, die ein gutes Geschäft hat, die aber keine Leute findet. Die müssen 3 Nachmittage pro Woche heute schon zumachen. Nicht, weil sie wollen, nicht, weil sie nichts verkaufen können, sondern weil sie keine Leute finden.
Unser Metzger auch.
Im Ort. Ja. Ist, also, wieder provokativ gefragt, müsste sowas wie das Bürgergeld sofort weg? Also, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das kann doch auf Dauer nicht funktionieren.
Im Prinzip, was machen wir denn? Wir verhindern Leistung. Und zwar, im Prinzip, wir wollen Leistung von den Leuten haben. Und was machen wir? Wir besteuern Leistung. Einkommensteuer ist Besteuerung von Leistung. Und auf der anderen Seite, wir subventionieren nicht Leistung mit Bürgergeld. Das heißt, es geht genau in die falsche Richtung. Wir bremsen und schieben komplett in die andere Richtung. Wir selber finden auch fast keine Mitarbeiter mehr. Wir haben jetzt mehrere Ausfälle durch Mutterschutz. Und wir haben als letztes...
Immerhin Nachwuchs.
Ja, sehr gut. Das finde ich sehr gut. Sehr viel haben wir im Haus, aber das muss man Unternehmer mit leben.
Da macht Horst Druck, dass da was
nachkommt. Wir haben als letztes eingestellt aus Nepal eine Dame, davor aus dem Iran eine Dame, dann ein Herr aus der Türkei, eine Dame aus Italien und eine Dame aus Venezuela. Alles Vollzeitkräfte. So, da war nicht einer mehr von uns, der, sagen wir mal, Deutsch als Muttersprache hätte. Die sind alle schon ganz gut im Deutsch, man kann sich mit ihnen schon gut unterhalten. Eine Zeit lang musste man in der einen Abteilung auf Englisch reden. Aber wir sehen, dass dort die wollen, da ist Leistungsbereitschaft da. Und wir zahlen jetzt Überschnitt. Ne? Also bei uns geht es mehr als bundesdeutschen Schnitt. Und da haben wir nur noch in diesem Facharbeitermangel aufs Ausland zugreifen können. Also insofern ist die ganze Geschichte gut. Wobei unser Geschäft mit einem Whisky-Versandhandel ist natürlich für manche Länder ein bisschen schwierig, dass da der Mindset der Bevölkerung da jetzt nicht dazu passt. Aber so ist es halt.
kommen wir wirklich zum Ende. Noch zwei Minuten, Horst. Mhm. Du bist gar entlassen. Was ich mich gerade gefragt habe, weil du hast gerade über AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht und Werteunion. Wo ist denn unser Milei, um es mal für uns als Marktwirtschaftler, wo ist denn, also ich sag's jetzt mal ganz wieder provokant, für mich sind das alles keine Hoffnungsträger. Ich sag's dir ehrlich, das ist vielleicht anders, aber ich sehe da keine großen Alternativen, eigentlich gar keine. Wo ist ein Hoffnungsträger, wirklich ein Marktwirtschaftler, der mal einfach auf die Wirtschaft guckt, der dieser ganzen anderen Schwachsinn und Getöse und weglässt, sondern einfach sich mal auf die wichtigen Dinge konzentriert?
Es gibt jemanden, der ist sehr laut und sehr vernünftig, hat gerade auch ein neues Buch geschrieben, und zwar Markus Krall. Und der ist richtig libertär, nicht Anarchokapitalist, aber deutlich libertärer, als ich es bin oder wäre. Und der wäre unsere Milei. Aber ich sehe ihn nicht so, er hat ja versucht mit der Werteunion zusammen dort, und die war also an der Stelle viel zu konservativ, als dazu vorzugehen. Aber die Gedanken, die dort sind und in diesem Umfeld, da sehe ich es kommen. Und das Interessante, was der Milei hat, jetzt hat er 70.000 Regierungsangestellte entlassen, ne, gerade. Und er hat zwei Waffen. Das eine ist die Motorsäge und das zweite ist der Blender. Der Blender ist also ein amerikanisches Mixer. Und der bedeutet, er erhöht die Budgets von den ganzen Ministerien und öffentlichen Stellen und so weiter nicht. Und 200% Inflation pro Jahr senkt den jedes Jahr das Budget auf die Hälfte. Das heißt, was er nicht sofort schafft, hungert er sie jetzt aus. Und das Wichtige an ihm ist halt, die Mehrzahl der Bevölkerung muss merken, dass es ihr besser geht. Dass diese geringe Schicht, die als Fettauge oben den Rahmen abschöpft, dass die wirklich entmachtet wird, dass die wegkommt und der Bürger es wirklich spürt, dass freie Wirtschaft ihm wirklich was bringt. Denn bei uns kriegst du von der Grundschule an beigebracht, dass also der Sozialismus eigentlich das Schönere von allem ist und das Kapital ganz schlecht. Ne? So, und diese Spüren, das haben wir noch nicht. Deshalb muss man spüren, dass es in manchen Ländern besser geht. Wenn man sich allein anschaut, wie Bayern und Baden-Württemberg lange Jahre sehr konservativ, wirtschaftsnah regiert, am besten in Deutschland dastehen. Und kaum hat man jetzt die zweite Legislaturperiode Grün in Baden-Württemberg durch, schon sind sie zurückgefallen auf Platz 6 oder irgendwas. Das müssen die Leute doch erkennen. Das geht doch nicht. Aber das wird medial nicht verbreitet. Und deshalb müssen die Leute das spüren. Wenn Milei kommt und das, der ist ja...
Du glaubst, er packt das? Das wird sich
durchsetzen? Der Mann ist absolut hochgebildet und hat ein sowas von hochkarätiges Parlament ohne Abhängigkeiten. Das sind wohlhabende Leute, die wirklich an dieser Stelle jetzt nicht irgendwie der Korruption unterliegen. Wenn man so an Fachleute, Exekutive für uns zusammenbrächte, das wäre für uns eine ganz tolle Sache. Aber ich sehe es noch nicht, tut mir leid. Wäre aber gut.
Horst, letzte Frage. Du warst ja letztes Jahr in Australien, Singapur und Co. Wo geht deine nächste Reise hin? Ich habe gesehen, Dubai hast du vor kurzem ein Video gemacht. Ich hoffe ja, dass du nicht nach Dubai auswanderst als Teilzeit-Influencer.
Ich war schon in Dubai jetzt, bin schon wieder da.
Ach, du warst vor kurzem?
Ja, ich war vor kurzem, okay. Ja, war dort. Und es gibt einige Länder, ein paar sind vor allem auf der Liste meiner Frau, die ein bisschen schwierig sind, drücken wir es mal so aus. Die hat da also relativ wenig Bedenken für ungewöhnliche Länder, um es mal vorsichtig auszudrücken, da bin ich doch weitaus vorsichtiger.
Russland, Nordkorea?
Also so weit jetzt nicht. Aber schauen wir mal, wo mich der Weg hinführt. Ich gebe es auf meinem Kanal dann immer, ich gebe ja immer Reiseberichte ab, die allerdings auch einen starken Wirtschaftshang haben, ne? Dass ich da versuche zu erkennen, woran das Land lebt und woran das krankt. Ne?
Bin ich sehr gespannt drauf. Horst, herzlichen Dank dir, das hat wie immer großen Spaß gemacht.
Ja, danke, dass ich da sein durfte, wie immer.
Und danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben. Ich glaube, wir haben ordentlich Stoff geliefert zum Kommentieren. Freuen uns auf euer Feedback und schaut natürlich gerne auf Horsts Kanal vorbei. Und natürlich hier auch abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.